Liebe Gemeinde, für den heutigen Gottesdienst habe ich eine Predigt ausgewählt, die am 19. März in der Perikope stand, also ist noch ganz neu. Und ich habe mich vergewissert auf eurer Homepage, dass ihr sie nicht schon mal gehört habt, nicht schon mal zu dem Text was gehört habt. So denke ich mal, ist es vielleicht nicht unbedingt eine nachösterliche Predigt, aber ich denke, es ist eine Predigt, die uns den Gedanken an Jesus und an das, was wir mit ihm leben, sehr verinnerlichen wird. Die Überschrift lautet Die Gabe der Witwe und der Text dazu steht im Markus 12 in den Versen 41 bis 44. Und er, das war Jesus, setzte sich der Schatzkammer gegenüber und sah zu, wie die Leute Geld in den Opferstock warfen. Und viele Reiche warfen viel ein. Da kam eine arme Witwe und warf 2 Lepta ein, das ist 1 Quadrant. Und er rief seine Jünger herbei und sagte ihnen, Amen, ich sage euch, diese Witwe hat mehr eingeworfen als alle, die etwas in den Opferstock eingeworfen haben. Denn alle haben aus ihrem Überfluss etwas eingeworfen, sie aber tat aus ihrem Mangel alles hergeben, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Nach dem Lesen des Textes habe ich erstmal gedacht, eigentlich ist das frech. Eigentlich ist es frech, wenn man sich hinsetzt und guckt, wie viel die Leute spenden. Das würde ich doch nicht machen. Also Menschen beobachten, das ist eine Sache. Das finde ich auch spannend und mache das auch gerne, aber zuschauen, was die Einzelnen in den Kollektenbeutel tun, da gucke ich doch eigentlich eher weg. Nach unserer Geschichte war Jesus ungeniert. Er setzte sich in den Vorhof des Tempels, in dem Frauenvorhof, und dort gab es eine Säulenhalle und in der Säulenhalle gab es 13 Opferkisten, in denen die Tempelsteuer und sonstige Spenden gesammelt wurden. Manche Tempelbesucher gaben Geld, andere brachten aber auch Tiere und Lebensmittel zu den Kisten. Die gesammelten Spenden wurden für die Arbeit im Tempel, für die Tempelrenovierung, für die Darbringung der Opfer und für die Armenpflege, so etwas wie Sozialhilfe, genutzt. Von Zeit zu Zeit wurden dann überschüssige Spenden in den Tempelschatz gegeben, also ins Sparbuch. Jesus setzte sich also hin, und zwar so, dass er den Opferstock, in dem das Geld gesammelt wurde, sehen konnte. Viele verschiedene Menschen kamen zu dem Kasten. Darunter waren auch etliche Männer und Frauen, die offenkundig reich waren. Ich denke mir, die hatten wertvolle Gewänder an, trugen Schmuck und sie hatten ein selbstbewusstes und sicheres Auftreten. Diese Reichen kamen zu dem Opferstock und viele steckten viel Geld hinein. Toll, möchte man sagen. Das ist doch löblich. Und das entsprach ganz und gar dem im Judentum verankerten Umgang mit dem eigenen Vermögen. Ob es den Menschen unangenehm war, beobachtet zu werden? Ich glaube nicht. Wer viel gibt, braucht sich dafür eigentlich nicht zu schämen. Die meisten freuen sich doch dann, wenn andere hilfsbereit und freigebig sind. Und den Spendern begegnen wir mit Anerkennung und Achtung. Jedenfalls ist es heute so. Wenn ich zum Beispiel an die großen Katastrophen der letzten Jahre zurückdenke, erinnere ich mich an die Spendenaktionen im Fernsehen. Da wurden durchaus die Namen von großzügigen Spendern genannt. Man kann aber auch an die jährlich wiederkehrenden vorweihnachtlichen Spendenaktionen unserer Zeitungen denken. Auch dort werden Namen von Spendern veröffentlicht. Tue Gutes und rede darüber, das ist das Motto unserer Tage. Und ich glaube, früher war das auch nicht anders. In unserer Geschichte geht es aber nicht nur um Wohltätigkeitsspenden, also um Spenden für Menschen in Not, sondern es geht vor allem um religiös motivierte Spenden. Für gottesfürchtige Menschen gehört das Spenden zur religiösen Pflicht. Die Spende ist ein Ausdruck für den geliebten Glauben. Die Gläubigen spenden dabei nicht, um von anderen gesehen zu werden und bewundert zu werden. Ihnen geht es eher darum, Gott gegenüber etwas auszudrücken. Sie leben in einer Beziehung zu Gott, sie beten, sie lesen die Schriften, sie wollen Gott gut sein und ihm danken. Damals gingen die Juden in den Tempel, in das Haus Gottes, um ihre Beziehung zu Gott zu pflegen. Sie wollten Gott nahe sein und den Geboten entsprechend Opfer darbringen. All das konnten sie in diesem heiligen Ort tun. Und deshalb war es auch so wichtig für sie, dass der Tempel renoviert und bewahrt wurde. So kamen die Spenden allen zugute. Die liebende Sorge für die Bedürftigen, das nannte man Armenpflege, war stets ein zentrales Kennzeichen der gottesfürchtigen Menschen. Wer Gott liebt, wer den Willen Gottes gemäß leben möchte, der oder die wird den Mitmenschen achten und dem Bedürftigen beistehen. Im 5. Buch Mose finden wir dazu ganz konkrete Anordnungen, zum Beispiel über die Pflichtabgabe für die Fremden, Waisen und Witwen, darüber, dass Früchte am Weg gegessen werden dürfen und dass ein Bauer bei der Ernte nicht alle Früchte abernten solle, sondern die Nachlese den Armen lasse. Ich denke mir, das ist heute ja ganz anders. Die Landwirte müssen darum sich bemühen, dass die Früchte an den Bäumen hängen bleiben und nicht von den Spaziergängern abgeerntet werden. Aber heute gibt es eine Sozialhilfe und eine andere Form von Unterstützung. Damals gab es das nicht. Und da war es schon wichtig, dass die Armen sich an den Ähren etwas abpflücken durften oder vielleicht auch an einem Ölbaum sich ein paar Oliven holen konnten. Hier steht dann weiter in dem Buch Mose, wenn du einen Ölbaum abgeklopft hast zur Ernte, sollst du nicht auch noch die Zweige absuchen. Was noch hängt, soll den Fremden, Waisen und Witwen gehören. Wenn du deinen Weinberg, die Trauben, abgeerntet hast, sollst du keine Nachlese halten. Sie soll den Fremden, Waisen und Witwen gehören. Denk daran, du bist in Ägypten Sklave gewesen. Darum mache es dir zur Pflicht, diese Bestimmung einzuhalten. Die Erinnerung an die eigene Not und die Erfahrung von Gottes Hilfe motivieren die Gläubigen beim Spenden. Jesus beobachtete, was sich am Opferkasten ereignet. Er sah den Reichen zu und er sah einer armen Frau zu, einer Witwe. Sie besaß 2 Lepta, 2 kleine Münzen und steckte sie beide in den Kasten. Auf diese Beobachtung machte er seine Jünger aufmerksam, und zwar ganz anders als erwartet. Obwohl die Witwe nur eine sehr, sehr kleine Spende gegeben hatte, sagte Jesus, sie habe mehr gegeben als die anderen. Damit verändert er den Blick auf die Szene. Der eine Blick zeigt uns die Menschen, die Geld spenden. Da sind die Reichen, die viel spenden, und auf der anderen Seite die Witwe, die nur ganz wenig, nahezu lächerlich wenig gibt. Das ist der Blick auf den materiellen Wert. Und dieser Blick führt automatisch zu der Frage, ob die arme Witwe ihre 2 Lepta nicht besser hätte für sich behalten sollen. Sie vergrößern den Tempelschatz eigentlich nicht und ihr hätten sie vielleicht geholfen. Denn in dem Text steht, dass die Witwe nur 2 Lepta besaß. Woher Jesus das wusste, keine Ahnung. Es ist auch nicht so ganz klar, ob die Geschichte sich so ereignet hat oder ob sie aus einem Gleichnis entstanden ist. Egal. Wichtig ist, dass hier ein Gegensatz aufgebaut wird zwischen sehr reich und absolut arm. Denn ein Lepton, das war die kleinste in Judäa gebräuchliche Münze. Der Schreiber des Markus-Evangeliums ergänzt für seine Leser, dass 2 Lepta ein Quadrant sind. Und das war damals die kleinste Münze im Römischen Reich. Also Kleiner als die kleinste römische Münze war das, was sie hatte. Uns hilft es vielleicht mehr, wenn wir erfahren, dass ein Lepton der 128. Teil von einem Denar war. Denn wir wissen von dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, dass ein Denar der Lohn eines Arbeiters an einem 12-Stunden-Tag war. Ich habe ein bisschen gerechnet und habe dann festgestellt, ein Arbeiter verdiente einen Lepton in 11 Minuten. Ein Besitz von 2 Lepta, das war also wirklich sehr wenig. Wenn ich die Situation der Witwe auf unsere Zeit übertrage, so ist es, als hätte eine obdachlose Frau 2 Euro in der Tasche und sonst nichts. Sonst wirklich nichts. Und weil sie auch eine Spende geben will, das ist wichtig, sie möchte das gerne. Keiner sagt, du musst, sondern sie möchte. Da hat sie nur die Möglichkeit, ihr halbes oder ihr ganzes Vermögen zu spenden, also 1 Euro oder 2. Die Witwe hat sich für den zweiten Weg entschieden. Sie gab alles, was sie hatte. Jesus verändert den Blick auf die Szene, indem er seine Jünger und somit auch uns darauf aufmerksam macht, dass die Reichen nur von ihrem Überfluss gegeben haben, die Witwe aber gab alles, was sie besaß. Damit wendet er unseren Blick weg vom absoluten zum relativen Wert. Die Spende wird in Relation zum Vermögen betrachtet. Ich bin Mathematikerin und denke dann gleich an Prozentrechnung. Also, die Reichen haben vielleicht 10% gegeben und die Witwe 100%. Jesus macht hier darauf aufmerksam, dass uns die offensichtlichen Beobachtungen nicht immer den Blick für die Wahrheit eröffnen. Manchmal müsste man hinter die Kulissen schauen, um über viel oder wenig reden zu können. Hier gibt es auf der einen Seite die Reichen, die vermutlich den Geboten entsprechend spenden, die sich dabei aber nicht wehtun, wenn sie hohe Beträge geben. Wenn ich wieder an heute denke, wenn einer monatlich 10.000 Euro zur Verfügung hat und dann 1.000 Euro gibt, dann ist das sehr viel Geld. Aber für ihn selbst, er kann von den 9.000, die noch bleiben, immer noch mehr als üppig leben. Auf der anderen Seite steht die arme Witwe, die alles und doch fast nichts gibt. Es ist schon erwähnenswert, dass im Alten und im Neuen Testament immer die Frauen und die Witwen insbesondere als Beispiel für Armut benannt werden. Das ist mir hierbei aufgefallen. Ich fragte mich, ob Jesus damit provozieren wollte oder ob das eher eine düstere Vision ist. Immer wieder provozierte Jesus ja die Männer seiner Zeit, indem er respektvoll mit Frauen umging. Dies in einer Predigt hervorzuheben, war in der Zeit, in der die feministische Theologie in Deutschland noch notwendig war, von großer Bedeutung. Mit der zunehmenden Gleichstellung der Frauen in unserer Gesellschaft und in der Kirche verblassten solche Hinweise. Doch nun, durch die Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen, erkennen wir wieder, wie wichtig es ist, dass Jesus Frauen geachtet hat. Damals waren Frauen und Männer nicht gleichgestellt. Insbesondere bekamen Frauen nicht so einfach Arbeit wie Männer. Mädchen wurden früh verheiratet und hatten für das Haus und die Kinder zu sorgen. Der Mann verdiente das Geld. Daher war es sehr schlimm für die Frau, wenn ihr Mann starb. Sie hatte kaum Möglichkeiten, Geld zu verdienen, es sei denn, sie ging ins Bordell. Der beste Weg aus der Armut war für sie eine neue Eheschließung. Tatsächlich sind bis heute noch Frauen auf der ganzen Welt in besonderer Weise von Armut bedroht. Und deshalb auch eine düstere Vision hier. In unserer Gesellschaft gehören neben den alten Witwen die alleinerziehenden Mütter und ihre Kinder zu den Armen. Bei uns leben Witwen, wenn sie nicht berufstätig sind und es nie waren, von der Witwenrente. Diese umfasst im besten Fall ein wenig mehr als die Hälfte der Rente, die ihr Mann verdient hat. Das kann bei einfachen Bezügen zu einer sehr kleinen Witwenrente führen, sodass die Sicherung der Existenz für Witwen selbst in unserem reichen Land sehr schwer werden kann. Warum bei uns immer noch Frauen häufiger in die Armutsfalle geraten als Männer, hat damit zu tun, dass sie vermehrt in sozialen Berufen oder in Teilzeit arbeiten, weil sie zu Hause die Versorgung der Kinder oder die Pflege eines Familienmitglieds übernehmen. So verdienen Frauen selbst bei gleicher Bildung immer noch im Schnitt deutlich weniger als Männer. Wenn ein Mensch, der arm ist, wie die Witwe in unserem Beispiel, einen Anteil vom Gehalt spendet, so ist der Betrag natürlich geringer, klar. Gleichzeitig sind die Auswirkungen auf die Lebensgestaltung für sie als Spenderin größer. Wenn jemand von 500 Euro im Monat 50 Euro spendet, dann hat das eine existenzielle Auswirkung auf sein Leben, denn dann muss er vermutlich auf Notwendiges verzichten. Wer kann das wollen? In unserer Geschichte wird das Ganze noch einmal zugespitzt, indem gesagt wird, dass die Witwe nicht nur einen Anteil, sondern alles gibt. Sie gibt nicht nur eine Münze, sondern beide. Hat sie so wenig, dass es ihr egal ist, ob sie etwas für sich behält? Oder nutzt ihr das Geld ohnehin nicht, weil es sie nicht satt macht? Gibt sie sich selbst auf? Nein, bestimmt nicht. Sie wird sich vielleicht später irgendwo hinsetzen und betteln. Oder sie wird zu den Weinbergen gehen und sich Trauben suchen. Oder sie wird von der Armenhilfe des Tempels ein Stück Brot bekommen. Wovon sie lebt, bleibt offen. Ich denke mir, die Witwe steckt ihr ganzes Geld in den Opferkasten, weil sie Gott alles verdankt. Menschen in existenzieller Bedrängnis leben oft von Tag zu Tag. In ihrer Not bitten sie um Hilfe und wenden sich an Gott. Die immer wiederkehrende Erfahrung, beschützt zu werden und Hilfe zu bekommen, stärkt ihren Glauben und ihre Liebe zu Gott. Dem Gott, der sie trägt, dem gibt sich die Witwe ganz hin. Sie hat ein tiefes Vertrauen zu Gott, denn sie weiß, dass sie von Tag zu Tag aus Gottes Hand leben kann. Ganz konkret. Und aus diesem Unterschied von Gabe und Hingabe, auf diesen Unterschied von Gabe und Hingabe macht Jesus seine Jünger aufmerksam. Es geht also nicht darum, dass Menschen in Not ihren letzten Pfennig hergeben sollen. Das wäre ein Missverständnis. Darum geht es ganz bestimmt nicht. Sondern es geht darum, wie Menschen zu Gott stehen und was Gott für sie bedeutet. Mehr noch, es geht darum, wie wir selbst zu Gott stehen und was Gott für uns bedeutet. Denn heute sind ja wir die Jünger. Eine Gabe ist grundsätzlich etwas, was ich verschenke, was ich hergebe. Ich gebe etwas ab von dem, was mir gehört. Gleichzeitig behalte ich aber genug für mich über. Eine Gabe beeinträchtigt mein Leben nur wenig. Anders ist es mit der Hingabe. Wenn ich mich hingebe, dann ist etwas für mich sehr bedeutungsvoll. Dann muss ich viel darüber nachdenken. Dann bewegt es mich andauernd. Ich kann mich einer Aufgabe, einer Sache oder einer Person hingeben. Dann bleibe ich dran, strebe danach, stecke Lebenszeit hinein, überwinde Enttäuschungen und lasse mich ganz und gar darauf ein. Dann gebe ich all meine Kraft, meine Befähigung, mein Potenzial dafür her. Dann entwickle ich mich und wachse. Hingabe ist keine Selbstaufgabe. Offensichtlich hatte die Witwe das Bedürfnis, sich Gott hinzugeben. Auch wenn sie wusste, dass das, was sie geben konnte im Vergleich zu dem, was andere gegeben haben, verschwindend gering war, gab sie dennoch alles. Und das darf keiner geringschätzen. Kann man sich in ähnlicher Weise wie die Witwe auf den Glauben und auf Gott einlassen? Und was heißt das dann für uns? Ich denke schon. Wenn Menschen sich mit den Fragen ihres Glaubens auseinandersetzen, wenn sie nach Gott suchen, wenn sie nicht gleich aufgeben, sondern Enttäuschungen als Anstoß nehmen und neu nach Antworten suchen, dann ist das ein Ausdruck für die Hingabe an Gott. Und wenn Menschen sich engagieren für das, was ihnen durch ihren Glauben wichtig geworden ist, zeigt das ebenso ihre Hingabe. Überall dort, wo Menschen versuchen, in ihrem Alltag ihren Glauben umzusetzen, da sind sie authentisch und wirken als Christ. Tausend Beispiele könnte man jetzt aufzählen für gelungenes christliches Engagement. Viele gute Beispiele finden wir in unseren Gemeinden und in den Kirchen. Wir brauchen nur über die vergangenen Jahre und Wochen nachzudenken und könnten schon voll des Lobes über die Hingabe mancher lieber Menschen sein. Ich spare mir das konkrete Aufzählen von Beispielen. Was ich mir aber nicht sparen will, ist der Hinweis darauf, dass die Witwe sich Gott hingibt, ihm ganz und gar vertraut, weil sie sich von Gott gehalten weiß. Dieses große Grundvertrauen, das sich aus der Erinnerung an Gottes Weg mit uns speist, das wünsche ich uns allen. Amen. Ich möchte Sie euch alle bitten, zum Segen aufzustehen. Der Herr sei vor dir, um den rechten Weg dir zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen.